Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen heute zu einem neuen Love Talk hier bei Volltreffer Herz, dem Podcast für die Liebe, für Verliebte und für alle Menschen, die sich irgendwie mit dem Thema Liebe beschäftigen möchten. Heute wieder ein Gast bei mir, die Sally Schwarz ist da und es wird heute, das kann ich euch versprechen, ein ganz persönlicher Talk, weil Sally sich bereit erklärt hat, über ihre Lebensgeschichte ein bisschen was zu erzählen. Und ich lasse Sally am besten gerade selber schon mal direkt zu Wort kommen. Und liebe Sally, stell dich vor. Und ich freue mich total, dass du dich bereit erklärt hast, hier im Talk dabei zu sein. Herzlich willkommen, Sally Schwarz.
Ja, hallo zusammen. Hallo Andrea. Danke, dass ich bei dir im Podcast sein darf und wir dieses Interview führen. Wer bin ich? Ich bin erstmal Mutter von zwei Kindern, von zwei wunderschönen Söhnen. Ja. Ich bin beruflich Coach für Pros. Ich arbeite mit Unternehmern, Gründern, Gründerinnen natürlich. Also alles, was ich sage, gilt immer für Männlein, Weiblein und S. Muss man ja heute dazu sagen. Bin einfach jemand, der selbst auch einen Podcast hat. Ich habe Anfang des Jahres damit angefangen. Ich publiziere gerade ein Buch, ein Coaching-Buch, was mir sehr am Herzen liegt, einfach weil ich Menschen gerne helfe. Und ich glaube, es ergibt sich die ein oder andere Frage auch, die noch ein bisschen mehr aus mir rausholt, wer ich eigentlich bin. Auf jeden Fall, auch warum ich gerne anderen Menschen helfe, kommt ja daher, was meine Geschichte auch ist, worauf es ja heute hinausläuft, was du gerne
erfahren. Ja, auf jeden Fall. Also habe ich ja auch deine Podcasts gehört und du bist tatsächlich ja auch in den ersten Folgen sehr ausführlich auf deine Lebensgeschichte eingegangen. Und das hat mich natürlich sehr neugierig gemacht. Es gibt nicht so, obwohl es gibt Gott sei Dank immer mehr Frauen oder auch Männer, die über ihre traumatische Lebensgeschichte auch sprechen, auch die Dinge beim Namen nennen. Das ist das, was wir auch heute tun wollen. Aber es gibt nicht so viele, die bereit sind, das hier auch im Podcast zu machen. Und du hast, wie gesagt, ja auch schon deinen eigenen Podcast dazu genutzt, um einfach mit diesem Thema auch rauszugehen und dich nicht zu verstecken und nicht hinterm Berg zu halten. Und von daher, kurze Frage noch. Du hast gerade gesagt, Coach für Pros. Ich weiß nicht, ob jedem bekannt ist, was dahinter stecken könnte.
Naja, das ist die Abkürzung für Professionals. Es gibt ja sehr viele Coaches für verschiedene Bereiche. Und als ich nach einer Beschreibung gesucht habe, war Life Coach oder so wirklich ein bisschen nicht meins. Das hat sich nicht richtig angefühlt. Ja. Ich arbeite mit Menschen, die einfach grundsätzlich eine gewisse Professionalität in sich haben, die vielleicht auch mal rausgeholt werden muss. Aber professionell in dem Sinne, dass sie wissen, wenn ich etwas erreichen will, dann muss ich das Richtige tun, um diese Ziele auch zu erreichen. Und es gibt halt Menschen, die sagen, ich will da gar nicht urteilen oder werten mit, aber die sagen, ich bin mit dem zufrieden, was mir zufällt und was ich irgendwie vom Leben bekomme. Und das ist dann eher so ein Mindset, was nicht so ganz meine Priorität ist. Natürlich gibt es auch immer wieder Impulse, die Menschen empfangen, die sie zu groß werden lassen. Aber sie sollten schon so in Richtung Unternehmer, Führungskräfte oder auch eben Gründer sein, weil sie etwas bewirken wollen für ihre eigene Zukunft und das in möglichst kurzer Zeit, in Anführungsstrichen, dementsprechend groß.
Okay. Und bewirken, etwas zu bewirken, das ist ja auch wirklich dein Lebensthema, ne? Und liebe Sally, ich würde gerne direkt bei Null anfangen, weil das, was du bewirkt hast in dir, in deinem Leben, auch schon im Leben vieler anderer Menschen, das ist schon großartig. Also das darf ich auf jeden Fall sagen, das ist das, was ich mitbekomme, was ich sehe. Das ist schon eine tolle Leistung. Gehen wir einfach auf eine Reise, dann gehen wir nämlich zurück zu Zelda. Und Zelda, ihr seht sie gar nicht. Ich habe eine blonde Frau vor mir, wo ich erstmal auf dem ersten Blick nicht denken würde, dass mich das jetzt erwartet, was ihr jetzt zu hören bekommt. Okay.
Okay. Also es gibt auch Blondinen da, wo mein Vater herkommt. Erstmal vielen Dank. Vielen Dank für deine Worte gerade. Das berührt mich sehr, dass ich von dir auch das Feedback bekomme, dass du siehst, dass ich etwas bewirke.
Absolut.
Dass ich versuche, meine Welt zu vergrößern und einfach mehr Menschen auch zu erreichen. Und ich möchte einfach damit beginnen. Vorneweg, es ist kein Narzissmus, der mich treibt. Ja, es gehört natürlich eine Portion irgendwo auch so Exhibitionismus dazu, sich selber so auch auf Social Media zu zeigen, wie ich es tue. Aber meine persönliche Geschichte hat in keinster Weise irgendwas damit zu tun, mich damit groß zu machen oder mir irgendwie etwas zu nehmen, was mir nicht gehört. Ich muss leider sagen, sie ist wirklich wahr, meine Life Story. Und ja, wie du gerade angesprochen hast, mein richtiger Name ist eigentlich, ich spreche ihn einmal ganz richtig aus, Sevda, das wird mit V geschrieben.
Aha,
ein okay. Türkischer Name. Mhm. Er ist nur so schwierig für deutsche Zungen, sag ich mal, für nicht türkisch sprechende Menschen, besser gesagt, dass er sehr schnell zu Sevda wurde, also mit einem L.
Ja, genau, so hätte ich es jetzt auch gedacht. Ja.
Einfacher auszusprechen und wird nicht so verhunzt und wirklich auch im Laufe meiner Karriere in internationalen Unternehmen, da war es einfach leicht aussprechbar, egal wo die Menschen herkommen. Und deswegen Sevda. In meinem früheren Angestelltenleben war es auch so, dass die meisten Menschen mich einfach nur unter Sevda kennen. Auch meine Familie, meine alten, engen Freunde nennen mich viel Sevda. Aber Sally hat sich eigentlich so bei ganz lieben Menschen rauskristallisiert, die einfach, wenn sie mir einen Kosenamen verpassen wollten, Sally gesagt haben. Mhm. Für meinen Social Media Profil und auch für meine ganzen Internetauftritt für mein Business bin ich heute als Sally M oder Sally Schwarz vertreten.
Genau.
Ja, und auch Internetadresse, alles ist mit Sally. Also bitte bei Sally bleiben, lieber Andrea.
Genau. Aber trotzdem gehen wir ja zurück, wenn wir zu sagen, wir gehen zurück zu Punkt 0, dann sind wir. Da gab es Sally jetzt ja in der Form noch nicht. Ich nenne dich weiter Sally, ich kenne dich auch nur unter Sally. Ja. Aber das ist erstmal eine Zeitreise. Magst du anfangen einfach mit tatsächlich deiner Geburt und was dann erfolgt ist?
Gerne. Ich bin Anfang der 70er geboren, in eine Familie, in einer Beziehung von einem türkischen Migranten, der 1971 nach Deutschland gekommen ist, nachdem er vorher nach Dänemark gegangen war und sein Bruder aber hier eben in Deutschland, in Norddeutschland, in Bremen genauer gesagt, Fuß gefasst hat. Damals mit der Migrationswelle der Gastarbeiter hier nach Deutschland eben eingewandert ist. Er hat relativ schnell meine Mutter auch kennengelernt, die eben als Hamburgerin zwar, aber auch in Bremen schon gewohnt hat. Mhm. Und die beiden haben sich halt irgendwie ineinander verliebt. Mhm. Kurze Zeit später wurde ich dann schon geboren. Mhm. Und die beiden waren nicht verheiratet, deswegen war mein Geburtsname tatsächlich auch ein rein deutscher, also der Nachname meiner Mutter und ein deutscher Vorname, der auch immer noch mein zweiter Vorname ist. Muss jetzt aber nicht sein, dass ich den jetzt hier nenne.
Nein.
Das ist das M-Punkt. Kann man ja vielleicht mal ein bisschen...
Ah, okay.
Ja, ich bin in diese Beziehung reingeboren worden, unehelich. Und leider war es dann schon von Anfang an so, dass mein Vater meine Mutter mit einigen Herausforderungen, gerade auch sprachlicher Ursache oder auch der Mentalität wegen, des Glaubens wegen, Herausforderungen hatten. Ich bin relativ schnell aus dieser Familie rausgenommen worden. Ich bin in eine Pflegefamilie, zu einer Pflegemutter gekommen, komischerweise direkt gegenüber vom Elternhaus. Das heißt, es war gar nicht so weit die Entfernung, wohin ich gebracht wurde, aber aus diesem Zugriff meiner Eltern eben raus.
Wer hat das eigentlich damals initiiert?
Das Jugendamt. Ich glaube, Nachbarn haben dann natürlich lautes Theater wahrgenommen und haben dann irgendwann gesagt, okay, wir rufen jetzt mal das Jugendamt. Die Sensibilität damals war wohl relativ groß. Also ich weiß auch, ich bin ja später dort aufgewachsen, dass die Nachbarn schon sehr aufeinander aufgepasst haben und dementsprechend wurde ich eben dann in diese Pflegefamilie gebracht.
Okay.
In der Zwischenzeit, also ich war von 1 bis 3 Jahre ungefähr bei dieser Pflegefamilie. In der Zwischenzeit, 1,5 Jahre später, ist mein Bruder geboren worden, mein jüngerer Bruder. Und einen Monat bevor er geboren wurde, hatten meine Eltern geheiratet.
Mhm.
Das heißt, sie waren jetzt schon ungefähr 3,5 Jahre zusammen, haben geheiratet, mein Bruder wurde geboren und dadurch haben sie dann geschafft, dass ich wieder zurück in diese Familie kommen konnte.
Aha, okay.
Alles andere ist natürlich, kann ich mich nicht dran erinnern, was da irgendwie war, ne? Aber vom Hörensagen, auch durch meine Mutter, gibt's natürlich schon so ein paar Fetzen, dass ich eben, einfach dann erstmal da mehr oder weniger 4, 5 Jahre alt wurde. Als ich 5 war, hat mein Vater meine 3 jüngsten Halbgeschwister aus der Türkei hier nach Deutschland geholt.
Mhm.
Es waren 2 Schwestern und ein Bruder, die eben noch nicht im heiratsfähigen Alter waren, die zwischen, ich glaube, 14 und 8 Jahren waren.
Mhm.
Und diese lebten dann ab da mit uns zusammen.
Alle in einer Wohnung?
In einer Wohnung, ja. Die Wohnung war relativ groß. Wir hatten 4 Zimmer, Küche, Bad, Toilette, was auch immer. Aber war natürlich schon relativ eng dafür, dass dann eben auch 2 kleinere Kinder und 3 etwas ältere Kinder da waren. Wurde halt irgendwie mit Stockbetten und sonst irgendwas gearbeitet.
Ja,
ich wurde dann eingeschult und wir wollen ja uns auf ein Thema
hinarbeiten
und deswegen überspringe ich einige Dinge. Mhm. Ich wurde eingeschult, es war irgendwie, ich habe ein Bild vor Augen von meiner Einschulung, wo ich lächel und so dieses klassische Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Foto in kurzen Röckchen und weißen Kniestrümpfen. Was man so kennt. Und ganz ehrlich, ich habe ganz viele Bilder auch von Freunden gesehen, also die sehen alle irgendwie
gleich aus. Ja.
Genau, und dann kam ich so in die 2. Klasse und da ist der Punkt, wo ich mich daran erinnere, dass so ungefähr im Alter von 8 Jahren ich, und jetzt geht's wirklich in die Vollen, das heißt, wer Herausforderungen hat, sich bestimmte Live-Stories anzuhören, sollte jetzt vielleicht überlegen, ob er drinnen bleibt. Wirklich eine Erinnerung, die ich jetzt einfach erzähle. Ich stehe draußen an der Hauswand. Ich stehe dort mit meinen Freunden. Wir waren im Erdgeschoss, so Hochparterre, unsere Wohnung.
Mhm.
Mein Bruder steckte den Halbbruder, mein Halbbruder, der zu der Zeit so 13, 14 war, steckte den Kopf aus dem Fenster in der Küche und rief nach mir. Und ich stand so an der Hausmauer, dass er mich nicht sehen konnte. Allerdings meine Freunde. Und die haben sich natürlich umgedreht und dann hat er gefragt, ja, ist Sevda da? Und dann haben die natürlich gesagt, ja, hier ist sie. Ja, und ich stehe da an dieser Hauswand und weiß einfach, was passieren könnte, wenn ich mich jetzt zeige. Und es war aber unvermeidlich, dadurch, dass sie natürlich gesagt haben, bevor er rauskommt, zeige ich mich lieber. Und ja, bin dann reingegangen, weil er mich ja gerufen hat. Und das Thema ist, dass ein pubertierender Halbbruder oder wer auch immer es ist, ja, als Familienmitglied, der alleine zu Hause ist, die Eltern als Schichtarbeiter einfach überhaupt nicht, also es war klar absehbar, wann sie nach Hause kommen und die anderen Geschwister auch. Er wusste ganz genau, wann er mich rufen musste, um mit mir alleine zu sein. Und schön war es, wenn ich ihm einfach nur was zu essen machen sollte. Ja, im Alter von 8 Jahren stand ich schon manchmal in der Küche und habe ihm Rührei oder irgendwas gemacht.
Ja.
Aber leider ist diese Erinnerung so, dass er mich mit in sein Zimmer genommen hat. Mhm. Und ja, was passiert dann, wenn ein pubertierender Mensch seine Gelüste nicht an Gleichaltrigen oder Älteren auslassen kann und seinen Körper, seine Sexualität ausprobieren will und eben kleinere Geschwister da sind und...
Er nimmt das, was verfügbar ist.
Er das nimmt, was verfügbar ist. Und ich möchte da gar nicht so in die Details gehen. Es ist auf jeden Fall so, dass der Missbrauch, den er an mir begangen hat, auf jeden Fall etwas ist, wo ich lange Jahre danach auch immer dachte, dass es alles nicht wahr ist, dass es ein Traum ist. Ich habe das wirklich so weggeschoben. Mhm. Eine andere Erinnerung ist, selbst meine Eltern müssen da gewesen sein, aber ich bin eines Nachts aufgewacht. Wir haben immer die Zimmer irgendwie alle 2 Jahre gewechselt, warum auch immer. Auch dadurch, dass wir älter wurden und mein jüngerer Bruder dann älter wurde, dann wurde ich von ihm getrennt, ja. Und mein Halbbruder war noch da, der war dann schon 16, 17 Jahre alt. Und man kann sich vorstellen, in den ganzen Jahren hat es nicht aufgehört, was er damals eben mit 8 begonnen hatte. Und ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann in der Nacht aufgewacht bin und er über mir lag. Mhm. Und das war auch so. Das ist auch eine Erinnerung, so ein Flashback, wenn ich den erlebe. Gott sei Dank seltener, auch dadurch, dass ich inzwischen darüber rede. Also es hilft wirklich, darüber zu sprechen.
Ja, absolut.
Dieser Flashback, der mich einfach immer wieder in diese Situation holt, es wirklich zu erleben.
Ja.
Der mich auch lange Jahre in meiner eigenen Sexualität sehr beeinflusst hat und mich wie so eine Kralle wirklich mir auch den Hals zugeschnürt hat, weil auch da möchte ich nicht zu viel in die Details gehen. Es ist halt einfach, wenn jemand über dir liegt und du aufwachst und dich so sowieso, ich meine, im Wachzustand fühlt man sich einfach noch ein bisschen anders, ja, man hat irgendwie so eine halbwegs Kontrolle, aber ich wache auf und dieser Mensch, der eigentlich ja sich auch schützend um mich kümmern sollte, liegt auf mir und tut Dinge mit mir, die einfach unaussprechlich sind, faktisch. Ja? Mhm. Das war schon echt hart. Und eines Tages ist er dann in seinem Pubertätswahn letzten Endes auch in Dinge geraten mit seinen Freunden und mit wem auch immer, dass er plötzlich, wirklich sehr plötzlich, in die Türkei geschickt wurde von meinem Vater. Und dort, bis er dann zum 18 wurde und dann eben zur Bundeswehr dort oder türkischen Bundeswehr halt geschickt wurde, bei meiner Schwester, Halbschwester dort gelebt hat. Mhm. Und auf einmal von jetzt auf gleich der Zugriff auf mich weg war.
Ja.
Und ich weiß noch, dass ich das nicht fassen konnte und ich erinnere mich auch, wie ich geweint habe und wirklich fürchterlich geschrien habe, dass er weg war, dass er zum Flughafen gebracht wurde und meine ganze Familie irgendwie dachte, dass mich das so mitnimmt.
Ja.
Und ich einfach nur dieses Gefühl von, oh mein Gott, ich bin frei hatte, weil er ja immer dafür gesorgt hat, dass ich wirklich diese erste Erinnerung, die ich gerade erzählt habe, wo er dann steht und sagt, du weißt, was passiert, wenn du irgendein Wort erzählst. Du darfst nichts erzählen, dir wird sowieso niemand glauben. Also das, was man wirklich von anderen auch hört oder liest, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, so in mich rein gesprochen hat, ja, also diesen Psychoterror noch obendrauf so manifestiert hat in mir, diese Angst irgendwie, dass irgendjemand das mitbekommt.
Dieser und Geheimhaltungsdruck, der dann erzeugt wird, ja, ne, von den, ja.
Und es war auf einmal weg, weil dieser Mensch weg war.
Ja.
Also ich habe mich einfach nur befreit gefühlt.
Ja.
Mein Gefängnis war weg, dachte ich. Zum nächsten Thema gleich.
Wie du möchtest, Sally. Ich bin da so in deinem Tempo, wie du magst. Du entscheidest, was du erzählen möchtest.
Ich glaube, ich bin gerade im Flow und rede einfach weiter. Dann war er weg. Und ich habe meinen Vater abgöttisch geliebt. Ich habe nicht verstanden, warum meine Geschwister alle irgendwie so mit ihm umgegangen sind. Für mich war das als Kind so, ja. Die sind mit ihm so umgegangen und der kann noch gar nichts dafür. Meine Mutter hat schon irgendwas gemacht, weil er hat, auch nachdem ich dann aus dieser Pflegefamilie zurückgekommen bin und als meine Halbgeschwister gekommen sind, seine Wut und sein auch seine Erziehung, die er genossen hat, einfach in Gewalt ausgelebt. Er hat, meine Mutter war größer als er und sogar noch ein bisschen größer als ich jetzt bin. Ich bin also ohne Schuhe 1,70. Ich sag ohne Schuhe, weil es mich ohne Pumps eigentlich nicht gibt. Und trotz dessen, dass sie größer und auch breiter war als er, hat er Sessel genommen mit so Eisenfüßen dran, so 70er, 80er Jahre, schön dicke Eisenfüße dran, lederbezogen, richtig schwer, und hat diese Sessel genommen und auf meine Geschwister und auf meine Mutter geschmissen.
Oh je, ja.
Also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dann hat er, weil er eben so kurz war, solche Absätze immer gehabt, Blockabsätze an seinen Schuhen. Und die waren mit so Eisenbeschlägen, gab es früher, damit so abläuft.
Ja. Ja.
Beschlagen und hat mit diesen eben auch zugeschlagen.
Also und er war einfach sehr gewalttätig.
Ja.
Ja.
Ja. Also wenn es irgendwas nicht zu lösen gab, wenn es irgendwas gab, was in irgendeiner Form irgendwie ihn geärgert hat, was sein Glauben, seine Ehre, sein ich weiß nicht was irgendwie gestört hat, dann wusste er sich nicht zu helfen. Und ich drücke mich jetzt heute ganz bewusst so aus. Er wusste sich nicht zu helfen, als zuzuschlagen. Ja. Und als mein Bruder dann weg war, war ich in einem Alter, wo meine Geschwister dann auch von zu Hause weg waren. Die eine hatte geheiratet und die andere war tatsächlich von zu Hause weg an ihrem 18. Geburtstag mit Polizei gekommen, mit Pass übernehmen und ist also von zu Hause abgehauen. Und mein Bruder und ich saßen da und dachten so, was tut ihr alle meinem Vater an? Ja, warum macht ihr sowas? Warum da in die Türkei gehen? Und dann habe ich gelernt, was das bedeutet, wenn man es auch selber abbekommt. Es fing dann eben an, dass er natürlich auch nicht nur meine Mutter dann noch weiter geschlagen hat, sondern mich dann auch anfing oder meinen Bruder zu prügeln. Und wenn es nur das war, dann war ich eigentlich ganz froh, weil Prügel, die kann man irgendwie abschalten. Ich habe irgendwann gelernt, damit umzugehen, so mich in so eine andere Welt zu beamen, ja, weil ich meine, was konnte noch schlimmer sein, als vom Bruder missbraucht zu werden und von Geschwistern auch teilweise nicht gewollt zu sein, Mobbing vielleicht sogar das bezeichnen zu können, weil die natürlich auch immer eifersüchtig auf mich und meinen jüngeren Bruder waren, weil wir Dinge bekommen haben, die sie eben, weil mein Vater war vorher natürlich nicht so reich in der Türkei und jetzt durch die Arbeit in Deutschland dann eben Gold behangen wurden. Also es war total strange, ne? Ich durcheinander, aber das kommt einfach gerade so, wie es kommt.
Alles gut.
Nach außen waren wir immer so Happy Family und mein Vater halt so tollgläubig, also tollgläubig im Sinne von Ehre und Ansehen. Meine Mutter konvertiert mit Kopftuch, angeblich.
Ach echt?
Ja, meine Mutter ist von Anfang an mit Kopftuch. Okay. Wobei ich betonen möchte, mein Vater hat meine Geschwister und auch mich nie gezwungen, weil in seinem Glauben, in unserer Glaubensrichtung des Islams, ist es eben Fakt so, dass man sich freiwillig dazu entscheidet, auch als Frau. Es gibt auch andere Familienmitglieder, die wesentlich älter waren, die haben kein Kopftuch getragen und waren trotzdem Moslem, ja. Aber nach außen war er und meine Mutter eben so dieses ehrenvolle, dieses respektvolle Bild mit den süßen Kindern, mit Goldbehangen, wirklich mit Goldbehangen. Also ich habe irgendwie so eine 2 Meter lange Goldkette bekommen im Urlaub in der Türkei, die ich dann bei Festivitäten immer tragen durfte. Und dann war aber eben dieses krasse andere Bild, dass wir geschlagen und malträtiert wurden und meine Mutter durch diese Schläge leider auch in so eine Psychose irgendwann gefallen ist. Es gab Zeiten, da war sie klar, und es gab ganz viel oder immer mehr werdende Zeiten in diesen Jahren, wo ich noch zu Hause war, wo sie leider wirklich auch wie so eine Verrückte durch die Straßen gelaufen ist. Oder ich erinnere mich an die Türkei, da saß sie auf einmal oben auf so einem hohen Kühlschrank. Da komme ich mitten in der Nacht in die Küche und sie sitzt oben auf dem Kühlschrank und gackert wie ein Huhn. Ja? Also wirklich, wirklich verrückt. Und ich sage definitiv auch durch die Schläge meines Vaters, die sie ständig auf den Kopf bekommen hat. Ja? Oder eben einfach auch in diesem Wahn, wo man irgendwann verrückt wird. Und ich habe einfach nur dieses Bild vor Augen gehabt, jahrelang oder jahrzehntelang, bitte lass mich nicht so werden wie meine Eltern, ja, oder wie meine Geschwister, oder ich möchte nicht so sein. Und dann fing mein Vater eben an, mich zu malträtieren mit Schlägen, und meine Mutter in ihrem Wahn, mir Psychoterror hoch 10 anzutun, indem sie, wo sie ja auch bedingt irgendwie nur was für konnte, aber indem sie wirklich teilweise mit einem Beil vor meiner Zimmertür stand und mir Sachen vorgeworfen hat. Ich würde, keine Ahnung, mit den Nachbarn irgendwelche Sachen machen, mich prostituieren, meinen Bruder verführen, also meinen jüngeren Bruder. Sie wusste ja nichts von meinem älteren Halbbruder, ja?
Ja.
Mein Bruder eben immer vorgezogen hat. Und es war für mich einfach nur, ich musste da raus. Ich musste da raus. Und ich wollte da raus, ich habe es nicht mehr ertragen. Ich habe nach Wegen gesucht. Ich habe monatelang, Wochen, also mit meinen Freundinnen, die ich hatte, mit denen ich mich anvertrauen konnte. Und eine ganz besonders, an die erinnere ich mich auch, Gott sei Dank noch, weil vieles aus der Zeit einfach verschwommen ist, wo ihre Mutter dann irgendwann auf mich zugekommen ist, weil sie es eben ihr doch erzählt hat. Und die mir helfen wollte und hat mir dann eben den Weg zum Jugendamt gezeigt, zum Kinderschutzbund. Und mit 15 bin ich das erste Mal dann von zu Hause weggelaufen.
Hattest du denn deinen Freundinnen genau erzählt, was sich bei euch zu Hause abspielte, oder hast du es nur umschrieben, so ein bisschen?
Nein, ich habe von den Schlägen erzählt.
Ja. Ah, okay. Von deinem Halbbruder nicht.
Klar, wenn ich dann irgendwie aufgelöst da ankam und gesagt habe, ich musste da weg, dann habe ich natürlich, es waren zwei Freundinnen, mehr konnte ich mich auch gar nicht anvertrauen, und ich konnte auch gar nicht mehr Freundschaften pflegen, weil ich durfte eigentlich immer nur Schule, nach Hause und vielleicht zu den einer von den beiden. Aber ansonsten durfte ich gar nicht mehr raus ab einem gewissen Alter. Bis mein jüngerer Bruder älter wurde und der mich dann beschützen durfte. Dann durfte ich auch mal woanders hin. Ja, also okay. Er hatte da einen klaren Auftrag auf. passen.
Ja.
Genau, und diese eine Mutter hat sich dann eben um mich so gekümmert, dass sie mir Telefonnummern besorgt hat, dass sie mir geholfen hat, da anzurufen und ich eben wirklich von zu Hause weg bin. Und ich war 15, und damals war es auf jeden Fall so, dass das Jugendamt direkt meine Eltern dann auch dorthin bestellt hat, wo ich mich aufgehalten habe.
Okay.
Und die haben geredet, ich war oben, irgendwie gab es da noch eine Etage, und es war für mich wirklich ganz schlimm zu hören, wie meine Eltern versichert haben, dass wenn ich nach Hause komme, mir nichts passieren würde.
Ach Gottchen.
Ja. War es so, dass ich aber darauf bestanden habe, dass ich nicht wieder nach Hause möchte. Wurde in eine Pflegefamilie in einem anderen Stadtteil eben gebracht. Und da waren noch einige andere Pflegekinder und auch eigene. Ich habe allerdings damals den Fehler gemacht, wobei mit 15, wer hat den Fehler oder wer hat das entschieden? Ich bin auf der Schule geblieben, wo ich war. In dem Stadtteil, wo meine Eltern lebten. Und das würde ich auf jeden Fall heute jedem abraten. Ne? Sofort weg und am besten auch in eine andere Stadt und am besten sofort die Schule wechseln, wenn man das ernst meint. Auf jeden Fall, irgendwann stand dann meine Halbschwester mit meinem Schwager, der sie übrigens auch prügelte. Also sie war auch von zu Hause weg.
Naheliegend, ne? Ja.
Vor der Schule und hat mich ins Auto geprügelt. Und ich weiß noch, wie ich geschrien habe und kein Mensch auf dieser Straße vor meiner Schule irgendetwas getan hat.
Bloß nicht einmischen.
Ich heute echt sagen muss, bitte Leute, guckt hin und tut egal was. Ich meine, damals gab es noch kein Handy, man hätte zu einer Telefonzelle gehen müssen. Aber auch im Nachhinein, es war klar, niemand hat das Nummernschild aufgeschrieben, niemand hat irgendwas reagiert. Also das war Wahnsinn, ja. Das war eigentlich so das schlimmste Erlebnis im Nachgang von allen, dass mir niemand, der das mitbekommen hat, versucht hat zu helfen.
Ja.
Ja, dann wurde ich gezwungen, dass ich entweder nach Hause gehe oder bei ihr bleibe für eine Zeit.
Mhm.
Bin weiter zur Schule gegangen und eines Tages sagte sie, ja, morgen fahren wir nach Hannover zum Konsulat, du musst mitkommen. Und ich so, nee, ich kann nicht, ich muss ja zur Schule. Es war kurz vor den Osterferien und ja, ich musste mit. An der Ausfahrt, ich habe das wirklich so vor Augen, wenn ich das erzähle, ja, an der Ausfahrt in Bremen damals dann Richtung Hannover, stand das Auto meines Vaters voll bepackt und es ging in die Türkei. Und ich wurde von einem Auto ins nächste verfrachtet. Er hatte ja meinen Pass. Ich wusste damals nicht, dass ich die deutsche Staatsangehörigkeit habe. Mhm. Dadurch, dass ich geboren wurde, als meine Eltern nicht verheiratet waren, hatte ich automatisch das, was die Mutter
deutschen,
ist.
Deutschen Pass, ja. Ja.
In der Türkei ist es aber so, dass man das ist, was der Vater ist. Deswegen hatte er Ja. Deswegen hatte er meinen türkischen Pass. Und ja, das Ende vom Lied war, ich war dann 3 Tage später in der Türkei und sollte verheiratet werden mit 15.
Mhm. Also es war ja eine klassische Entführung ja quasi, obwohl innerhalb der Familie ist es wahrscheinlich nicht mal eine Straftat, ne?
Doch, ist es.
Doch, auch. Ah, okay.
Natürlich, gegen den Willen. Also in Deutschland ist es auf jeden Fall eine Straftat.
In Deutschland, ja, in der Türkei meine ich jetzt.
Ja, es war so, ich war ja türkisch und ich war jetzt in der Türkei und ich hatte kein Geld, ich hatte keine Kontakte, ich hatte gar nichts. Ich konnte ja noch nicht mal richtig die Sprache.
Ja.
Türkisch habe ich relativ spät gelernt und da hätte mir niemand geholfen.
Mhm.
Ich habe es irgendwie geschafft, innerhalb von 4 Monaten ihn zu überzeugen, also bis zum Ende der Sommerferien, von den Osterferien bis zu den Sommerferien. Das heißt, die Schule war abgebrochen, ich wurde auch einfach abgemeldet, mein Bruder auch. Weil mein Vater ja nicht wusste, wie lange das alles dauert. Ich bin dann eben dem entronnen. Ich habe ihm zugesichert, dass ich nichts mehr mache, dass ich keinen Mist mehr baue und dass er mich bitte wieder mit zurücknimmt nach Deutschland. Ja, und zum Ende der Sommerferien hat er mich dann wieder und meinen Bruder mit nach Deutschland genommen.
Und aber du warst nicht verheiratet worden dann in der Zeit?
Nein, nein. Ich habe also Zeta und Mordio geschworen, ich würde ihm vor jedem Standesbeamten blamieren, indem ich sage, nein, ich will nicht heiraten. Man wird ja so oder so gefragt, also auch Minderjährige werden natürlich gefragt. Und er hätte definitiv mein Einverständnis auch eben haben müssen.
Okay.
Und seine Ehre war ihm Gott sei Dank das Wichtigste überhaupt. Und er hätte das nicht riskiert. Und ich habe eben mit ganz viel Honig ihn dazu bekommen, dass er mich wieder mit zurücknimmt.
Mhm.
Ja, dann ging das auch irgendwie so ein halbes Jahr gut. Halbes, dreiviertel Jahr. Und dann fing das natürlich wieder an mit den Schlägen. Und kurz vor meinem 17. Geburtstag, 2 Tage genau davor, habe ich meine Sachen so gepackt, dass ich nie wieder zurück bin.
Wow. Mhm.
Ja, wieder Heim für Mädchen. Da war ich dann alt genug, dass ich auch direkt in so eine Schutz-WG gekommen bin.
Ja.
Aber wirklich auch selber so viel gelernt hatte, dass ich wusste, wie ich das hinbekomme und wen ich auf meine Seite nehmen muss. Und beim Jugendabend auch genau aufgeschrieben habe, das und das und das und das ist passiert. Ich will nicht mehr zurück. Und mit 17 wurde mir zugestanden, dass ich eben auch irgendwo, das wurde ernster genommen als
vorher. Ja, absolut. Ja? Ja.
Und ich hatte eben auch den richtigen Sozialarbeiter. Und ich möchte wirklich sagen, 1000 Millionen Dank für alle Menschen, die sich beim Kinderschutzbund, die sich beim Jugendamt engagieren oder eben auch wirklich dort arbeiten und sich mit diesen Fällen wie mir damals auch heute noch beschäftigen und helfen.
Viele Helfersysteme oder Helfende sind da wirklich ganz toll in ihrer Arbeit. Ich habe ja selber jahrelang auch Erfahrung damit gemacht. Das ist schon toll, wie viele Menschen sich da engagieren und versuchen wirklich, ja, Frauen, Mädchen, Kindern aus diesen Situationen rauszuhelfen, ja.
Ja.
Jetzt bist du selber, Gott sei Dank, hast den Mut gehabt und hast gesagt, so, ich gehe da raus, ne, und ich will da nicht mehr hin zurück. Und oft ist es aber auch so, Helfersysteme versuchen, die Kinder rauszunehmen, aber sie gehen immer wieder zurück, weil immer wieder doch dass die Angst einfach größer ist oder dann der Druck so extrem wird, dass sie dem nicht standhalten. Du hast deine Sachen gepackt und hast gesagt, nein, endgültig, ich gehe. Das heißt, dann durfte die Hilfe auch, also du hast es auch angenommen dann, ne, dass dir geholfen werden konnte. Das ist natürlich auch sehr viel wert.
Also was ich sagen muss ist, was ich vorhin ausgelassen habe, ich hatte mit 3 Jahren einen ganz schweren Unfall. Ich bin von einem Motorrad überfahren worden. Ich war klinisch tot, Koma, alles was dazugehört, Kieferbruch und so weiter und so fort. Irgendwie, ja, das Schicksal wollte, dass ich ganz viele Herausforderungen in meinem Leben erlebe, aber diesen Überlebenswillen, den habe ich anscheinend genauso mitbekommen. Und das Schicksal, wo ich wirklich sage, warum muss man das ertragen? Warum wird man in so eine Familie geboren? Warum wird ein Kind so solchen Dingen irgendwie, na, wenn es irgendwo was Übergeordnetes gibt, warum ich? Das war auch ganz lange Jahre so mein Begleiter, dieser Gedanke. Mhm. Aber andererseits sage ich heute und auch, ich hoffe, das tritt niemandem auf die Füße, weil es natürlich auch Menschen gibt, die einfach noch in diesem Schmerz so drin sind. Diesen Überlebenswillen zu haben und auch diesen inneren Drang zu haben, sich selbst zu schützen, den hatte ich Gott sei Dank als Keim einfach angelegt, so empfinde ich es. Mhm. Und wenn man sich dann trotzdem dadurch hilft, dass man auch einfach mit bestimmten Menschen redet und sich anvertraut und so dem Schicksal dann auch so ein bisschen hilft, dass andere etwas für einen tun können, ja, diese Chance zu öffnen. Und das würde ich wirklich jedem empfehlen, der in Situationen steckt, egal ob als Kind, Jugendliche oder als Erwachsener. Ich meine auch erwachsene Frauen. Wenn ich da zu meiner Geschichte zurückgehe, ich gehe aus der Familie raus, ich war in einer Beziehung dann drinne und dieser Mann, der durfte mich auch schlagen.
Ja, weil du es kennst. Ne?
Schon wieder so, das ich habe das ja mitgenommen, diese Verhaltensmuster, diese Glaubenssätze, dass das irgendwie, ich habe das ja angezogen, ja. Mhm. Das, was ich da erlebt habe, das war ja auch irgendwo zu der Zeit in mir drinnen. Das habe ich verdient. Ich habe das verdient. Das ist so.
Das ist normal. Es gehört zu deinem, es gehört dazu, ja.
Und ich ließ mich von diesem Mann auch wieder schlagen, bis ich mich nach 6 Jahren von diesem Menschen getrennt habe, weil ich gemerkt habe, nein, ich gehe doch nicht von zu Hause weg. Ich verlasse nicht meine Familie und lasse mich dann weiter von jemand anderem terrorisieren und mich klein halten, bis ich mich davon befreit habe. Das ist halt so, diese Glaubenssätze ist das eine und in diesen Mustern zu bleiben, aber sich den richtigen Menschen anzuvertrauen, um auch immer wieder diese Impulse zu bekommen, dass es nicht richtig ist, einen Verstärker sich zu bauen, den richtigen Verstärker sich zu holen. Mhm. Ja.
Die Schwierigkeit ist ja, du hattest einmal vorhin den Satz gesagt, dass dieser Lebenswille in dir so angelegt war als Keim. Der ist ja eigentlich überall angelegt, weil alle Menschen, die auch Selbstmissbrauch oder Misshandlung oder all die schlimmen Sachen erleben, die überleben sie ja. Ne? Also diesen Willen hat jeder, nur was man sich dann sucht, wie man das Ganze kompensiert oder wie man das Ganze übersteht, das ist sehr unterschiedlich. Manche gehen nach außen, ne? Die machen das, die reagieren halt eher im Außen, ne? Sie werden auch auffällig durch vielleicht selber auch Gewaltaktionen, durch alles Mögliche, ne? Durch pubertierende Schwierigkeiten, die im Außen sichtbar sind. Manche werden eher ganz still und sind sehr zurückgezogen, machen das alles mit sich aus. Also es gibt so viele unterschiedliche Sachen und du hattest auch einmal so schön gesagt, ich habe mich weggebeamt, ne? Dieses Dissoziieren, wie man es dann im klassischen Sinne ja bezeichnet. Das ist halt was Menschen können. Also unser Gehirn ist da ja so tricky und es hilft einfach, diese Situation immer auch irgendwie zu überstehen, egal wie schwer sie sind. Also dieser Lebenswille, der ist bei allen Menschen angelegt. Aber manche sind eher Kämpfer und manche bleiben eher im Inneren. Ne? Und du bist ja jemand, der dann einfach rausgegangen ist und gesagt hat, stopp, nein, hier ist Schluss, Päckchen gepackt, ja. Gegangen. Nach ja. 6 Jahren Ehe auch gesagt, nein, stopp, jetzt hier Schluss. Also du bist einfach sehr im Kämpferischen angelegt.
6 Jahre Beziehung, nicht verheiratet.
Entschuldigung,
Gott
okay,
sei Dank. Gott sei Dank. Nee, aber ja, genau das wollte ich sagen. Also es ist dieser, natürlich, ich gebe dir recht, das ist bei jedem angelegt, Gott sei Dank. Also es ist ja ein Grundbedürfnis. Wir wollen
absolut, leben. Genau, wir wollen überleben.
Aber eben dieses Kämpfen, das hast du ganz gut unterschieden mit diesem Wort, diesen Kampfgeist zu haben, für selber auch wirklich diese Befreiung herbeizuführen.
Genau.
Ja,
ja
genau. Mir das nicht gefallen zu lassen. Aber genau das hat mich dann die nächsten 20 Jahre begleitet. Ich war dann 19, dann war ich alleine, mit 25, 26 habe ich mich endlich von diesem Menschen auch dann befreit, mich nochmal von allem getrennt. Ich war komplett alleine, habe komplett neu angefangen, habe angefangen zu arbeiten. Aber was ich mit mir gemacht habe die ganzen Jahre, ich habe übrigens vor 5 Jahren das erste Mal jemandem davon erzählt. Also mein heutiger Ehemann hat auch erst vor eigentlich sehr kurzer Zeit davon erfahren, was mir wirklich passiert ist in meinem Leben. Also ich habe es nie nach draußen getragen. Aber ich habe mit mir selber ganz viel gemacht. Ich war wütend in mir. Ich habe meinen Körper dahingehend malträtiert, dass ich alle Probleme in mich reingefressen habe, dass ich wirklich auch Schmerzen generiert habe, erzeugt habe, Migräne, Magenschmerzen, diese ganzen Dinge, wo der Körper einfach auf Stress auch natürlich reagiert, weil ich auch sehr viele Jahre eben nicht darüber geredet habe. Ich habe Karriere gemacht, weil ich halt auch so dieses Ich will immer hatte, was das betrifft. Aber ich war die Hexe, ich war die Ja, ist so. Ich war auf Biegen und Brechen, Zahlen, Daten, Fakten und Erfolg. Und es hat mich angetrieben, weil ich ja auch besser sein wollte. Ja, ich wollte nicht so dieses Mädchen sein, was da so allem anderen ausgeliefert war. Ich mochte nie Ellenbogen benutzen, in dem Sinne, was man darunter versteht. Aber ich wollte Anerkennung und das um jeden Preis. Ja. Vielleicht auch verständlich im Nachgang, wenn man das jetzt hört über mich. Deswegen schaut immer, warum jemand so ist. Könnte echt was hinter sein, was man nicht vermutet, was einen Menschen dazu treibt, so eine Mauer um sich auch umzubauen, ja?
Absolut.
Ätzend zu sein, einfach nur ätzend und wütend und negativ und pessimistisch. Das hat das Ganze mit mir gemacht. Und immer wieder mir auch diese Dinge ins Leben zu holen. Ein Mann, der Nächste, der einfach auch nicht gut für mich war. Andere Entscheidungen zu treffen, die einfach, ja, ich glaube, mit einer anderen Grundbasis ich so nie getroffen hätte. Auch wie ich mit meinem ersten Sohn umgegangen bin, dass mir die Karriere trotzdem, also ich liebe den abgöttisch, ja. Aber ich habe ihn einmal wirklich richtig krank und mit Fieber mit zur Arbeit genommen, weil mir die Arbeit so wichtig war. Im Nachgang hatte er dann eine Not-OP, weil, also wenn ich das jetzt erzähle, ich fühle mich ganz schrecklich wirklich, weil was ich da für Entscheidungen getroffen habe, das würde ich heute in meinem ganzen Leben nicht nochmal machen.
Aber du wusstest es in dem Moment nicht besser, ne? Weil dein inneres System dich einfach dahin getrieben hat. Also all die inneren Anteile, die wir ja anlegen in diesen Phasen, wo wir was Schlimmes erleben, das ist auch bei jedem Menschen gleich, aber die bilden halt entweder, sabotieren sie dich oder sie manipulieren dich oder sie treiben dich an für irgendwas, weil sie einen Gewinn dadurch haben. Und du hast es gerade so schön ja gesagt, du hast diese hohe Anerkennung, ne? Diesen Wunsch, anerkannt zu werden, gesehen zu werden. Das ist ja ein ganz verständlicher Wunsch, aber du bist über Grenzen gegangen, über deine eigenen, weil du es gewohnt warst, weil andere auch über deine Grenzen gegangen sind. Ne? Erstmal deine eigenen Grenzen zu akzeptieren oder zu erkennen, wo ist hier eigentlich eine Grenze, hat ja gedauert, weil du es nicht gewohnt warst. Andere haben deine Grenzen nicht respektiert. Und dann kennt man das nicht, dass man auch ein Recht hat zu sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter. Aber genauso hast du natürlich auch die Grenzen anderer Menschen dann vielleicht nicht in dem Moment wahrgenommen, ne? Auch nicht die Grenze deines Kindes oder auch die Bedürftigkeit nicht erkannt. Was braucht es jetzt wirklich? Ne? Was brauche ich wirklich? Was braucht mein Gegenüber wirklich? Was braucht mein Kind gerade wirklich? Weil du, ja, weil deine inneren Antreiber, die dich aber auch haben überleben lassen, ne? Oder die dich haben gehen lassen, die haben dich einfach so angetrieben, dass du es nicht besser wusstest in dem Moment.
Ja, also klar war es mir schon bewusst, was ich da mache. Es war ja dann so die Erklärung oder diese Ausrede, ach, in 2 Stunden kommt die Ablösung. Dann hätte ich halt den verdammten Laden zulassen müssen. Ja, das ist so heute, wo ich auch, ne, ja, einfach so diesen Wahnsinn an Entscheidungen, so wie du gerade sagst, das ist so, ich wusste es zwar nicht besser oder habe diese Verhaltensmuster gehabt, aber ich heute wirklich würde mir an die Stirn klopfen.
Ja, aber da hast du ein anderes Bewusstsein. Das ist ja, einfach so.
Gott sei Dank. Ja. Und das ist der Punkt eben, wo ich irgendwann dann auch durch Umzug und nochmal neu anfangen und mein zweiter Sohn wurde geboren 2010 und Karriere und nochmal mein Kind einfach so von der Brust weg, diese Entscheidung zu treffen, ich gehe ins Flugzeug, bin erstmal einen Monat weg, als mein zweiter Sohn dann nicht mal ein Jahr alt war, um meine Karriere wirklich weiter zu verfolgen und Migräne, Kopfschmerzen, was weiß ich was, so ein bisschen auch immer noch dieses Selbstzerstörerische. Und irgendwann hat es bei mir einfach Klick gemacht, weil die Geburt meines zweiten Sohnes war einfach so mit dem, was dann außen drumherum sich noch verändert hatte, dass ich einfach gemerkt habe, das ist nicht alles im Leben, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, was ich mache, das ist nicht richtig, was ich mit anderen Menschen mache. Mhm. Auch diese Erkenntnis irgendwann, ich kämpfe, mhm, aber irgendwie kriege ich Feedback, dass ich nicht gut bin. Mhm. Nicht gut bin. Aber ich will doch nichts anderes, seit ich irgendwie denken kann, ja, gut genug sein. Und ja.
Du hast es halt nur im Außen gesucht, ne? Du hast
ja. Ich habe es immer im Außen gesucht. Woher sollte ich es sonst kriegen in meinem Kopf? War nichts anderes. Mhm. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht und eben auch wirklich diese Erkenntnis über meinen kleinen Luke, was ich da schon wieder eben getrieben hatte oder hätte weitertreiben können. Ja, und dann fing es an. Mein Kopf hat sich beschäftigt. Ich habe wahrgenommen, dass es eben andere Wege gibt. Mhm. Dass ich mein Glück und auch meinen Erfolg, ich war super erfolgreich, ich habe so viel Geld verdient, aber da war leer, in mir war es leer, es war einfach leer. Und diese Ohrfeigen von außen, eben von den Menschen, ja, nicht von den Mitarbeitern, von den Kollegen, von den Vorgesetzten, von den Mitunternehmern, keine Ahnung, war Anerkennung für das, was ich tue, aber am Ende, mich als Mensch, das Gefühl mochte keiner. Mhm. Ja, und das war so, setz dich auf deinen Hintern und änder dein Leben. Mhm. Und das ist jetzt 6 Jahre her. Und in den 6 Jahren möchte ich betonen, bin ich frei geworden. Frei von müssen. Frei von, ich will haben. Ich brauche irgendwas von außen.
Weißt du noch, was es genau war, was in dem Moment Klick gemacht hat? Also hast du was gesehen? Hast du mit jemandem gesprochen? Oder hast du was gehört? Gab es einen besonderen Menschen oder ein Buch? Oder also man setzt sich ja nicht einfach hin und auf einmal macht es Klick. Also so ist es ja nicht wirklich, sondern man...
Es war wirklich so. Es war so, diese ganze Kombination in der Zeit, wo ich, also die Geburt meines zweiten Sohnes, wo ich schon merkte, irgendwie meine Prioritäten haben sich verändert. Mhm. Als ich wieder zurückkommen wollte aus der Elternzeit in dem Unternehmen, wo ich fast 10 Jahre gearbeitet habe, alles hatte sich geändert und es war für mich so, ja, dann ist das halt so, dann muss dieser Job weg. Ja, die wollten mich nicht mehr, ich wollte die nicht mehr, alles klar, wie regeln wir das? Dann ein neuer Job zwar, aber und noch mal so dieser Versuch. Aber am Ende kam dann einfach so auch da wieder diese Reaktion von, ich muss noch mehr machen, noch mehr machen, noch mehr machen, um noch erfolgreicher zu sein, aber ich fühle mich nicht gut dabei und ich habe diese Verantwortung, dass ich jetzt zwei Kinder da zu Hause habe. Mhm. Dann bin ich aus so einem Exit-Gespräch meines letzten Arbeitgebers was raus.
Okay.
Und ich habe ich nicht erzählt, aber ich bin 20 Jahre nicht Auto gefahren, weil ich halt wirklich auch so eine Phobie entwickelt hatte. Und ich bin aus diesem Exit-Gespräch raus und habe mich gereckt und stand vor so einem Schild mit von einer Fahrschule, so einem Kundenstopper.
Mhm.
Und irgendwas hat bei mir Bing gemacht. Ich habe dieses Schild angeguckt und gedacht, boah, scheiße, eine Phobie. Die willst du jetzt wegkriegen. Und ich bin da reingedackelt, habe gesagt, hier, Anmeldung. Die haben mich angeguckt, was bin ich denn? Und ich so, ich möchte den Führerschein nochmal machen. Ich habe den mal auf irgendwie hier, wie nennt man das, Automatik gemacht. Ich möchte den richtigen Führerschein neu machen. Ich brauche einen Fahrlehrer, der kapiert, dass ich, halt die Klappe, Sally, und fahr. Ja, keine Widerrede. Ich brauche jemanden, der mir Ansagen macht. Ich brauche jemanden, der andererseits Verständnis hat, dass ich so dieses Sicherheitsgefühl brauche, dass ich eine Phobie habe. Mhm. Und die haben mir wirklich den verrücktesten Typen an die Seite gesetzt. Und ab dem Tag ging das los, wirklich, dass ich über Bücher, über Seminare, ne? Aha, ja, das kam okay. Dann alles. Das da war dann ich dann offen dafür, weil ich wollte auf einmal. Ich habe diesen Punkt gehabt, wo es war, jetzt reicht's.
Okay, super.
Ja, ja, und das ist halt der Auslöser gewesen, so dieses Ganze. Mir reicht's. Ich will nicht mehr, dass Menschen mir sagen, dass ich nicht genug bin, obwohl ich irgendwie alles tue, alles gebe, alles mache und irgendwie mich selber kaputt machen.
Also irgendwann ist der Schmerz dann doch einfach zu hoch, dass man merkt, so, wenn ich jetzt so weitermache, dann geht die Spirale wieder nach unten. Das will ich nicht, also Veränderung muss her.
Genau.
Ja, super. Und du fährst inzwischen Auto?
Ich fahre jetzt seit über 6 Jahren Auto und das Auto zu fahren. Vor kurzem habe ich meine Phobie vor der Autobahn besiegt.
Wow, sehr cool.
Ich habe ganz, ganz viele Herausforderungen in den letzten 6 Jahren wirklich auch selbst weggearbeitet, aber natürlich auch mit Hilfe von Mentoren und Coaches, wo ich in meiner persönlichen Weiterentwicklung eben einfach die Unterstützung bekomme. Also kein Coach oder ohne eigenen Coach.
Ja.
Sag ich immer, man braucht jemanden auch, wo man selber sich irgendwo ein bisschen seinen Input natürlich auch holt. Mhm. Und da habe ich ein paar sehr großartige Menschen eben auch kennengelernt, die mich auch auf persönlicher Ebene sehr, sehr positiv begleiten. Ja, und dementsprechend, also ich bin auf dem Weg zu wirklich zufrieden sein und so hyper von ohne Grund glücklich zu sein.
Wow. Was würdest du sagen, was sind so die Lernsteps, die jetzt, also ich höre, du hast keine Therapie gemacht, du bist nicht süchtig geworden, du bist nicht depressiv gewesen, also du hast viele Sachen, die andere Menschen leider auch als Ausweg sehen oder selber erleben. Das hast du alles nicht. Du bist eher in die Karriere gegangen. Du bist in diese extreme, in diese Druckschiene gegangen, so, ne, schneller, weiter, höher, und hast dich ausgebeutet und hast auch, bist über Leichen gegangen ein bisschen und auch bei deinen Kindern nicht so ganz vielleicht am Anfang in der Mutterrolle gewesen, wie es das vielleicht wünschenswert gewesen wäre. Aber du hast sehr, sehr viel funktioniert. Na, also funktionieren ist ja auch eins der Sachen, was alle Überlebende, ich sag nicht gerne Opfer, weil ich mag das Wort Überlebende viel mehr, aber was sie auch beschreiben, man funktioniert einfach irgendwie weiter. Dann hast du entschieden, nee, ich will nicht nur funktionieren, ich will auch nicht mehr höher, schneller, weiter, ich will leben und ich möchte qualitativ einfach auch was ganz anderes erreichen in meinem Leben. Was würdest du sagen, sind danach so die wichtigsten Lernschritte gewesen, die dir andere Menschen tatsächlich vermitteln konnten? Also was konnten die Coaches, mit denen du dann dich weiterentwickelt hast, dir wirklich vermitteln? Also was sind das für Schritte? Selbstliebe, Selbstwert, was alles so dazugehört.
Genau das. Also du hast eben gesagt, so ich bin nicht in Sucht oder so gelandet. Das stimmt nicht. Ich war absolut selbstsüchtig.
Okay, in der
anderen also Variante. Dieser Überlebenswille ist ja eine Form von, könnte man jetzt drüber reden, aber das ist was ganz anderes. Selbstsüchtig Anerkennung haben zu wollen auf Biegen und Biegen, also das finde ich wirklich krass. Diese Erkenntnis muss man bekommen, ja. Diese Erkenntnis muss also hat mich erschlagen, dass das, was ich eigentlich möchte, ich genau das Gegenteil tue.
Ja.
Und was eben wirklich Menschen, die auch so, wo ich früher selber gesagt habe, ach, die sind ja total strange, die leben irgendwie in so einer komischen Welt, die sind irgendwie in ihrer Selbstfindung total spooky, ja, und gehen hier bloß weg mit Mindset. Da war ich ja früher genauso. Also auch gerade, ich sag's jetzt einfach mal, Network-Marketing-Menschen, ja, die mich eben mein Leben lang, seit ich 20 bin, irgendwie versucht haben, in diese Branche zu holen, die wollen ja was anderes als das, was bei uns normal ist. In Anführungsstrichen, ja. Freizeit, Geld verdienen und so weiter und so fort. Und ich will jetzt gar nicht irgendwie da großartig drauf eingehen, aber das sind halt Menschen, die sich mit sich selber beschäftigen, weil ich kann mich nur mit anderen Menschen beschäftigen und erfolgreich werden und andere Menschen auch von meinem Business überzeugen, wenn ich überzeugend bin. Wenn ich ein Selbstwertgefühl habe. Und das waren dann auch die ersten Menschen, die mich dann auf bestimmte Events mitgenommen haben, die wo eben Coaches oder auch Speaker gesprochen haben, wo ich gedacht habe, ich lasse mich jetzt einfach mal darauf ein. Ich gucke mir das an. Und diese Community, die hat mir schon wirklich von Anfang an was gegeben, weil es einfach nett war. Ja, das war auch so ein bisschen, ja, du bist einfach willkommen, so wie du bist, egal wer du bist. Und ich musste auch nicht gleich erzählen, wer oder was ich bin. Und da war ich ja als selbstständig und nicht als Führungskraft oder Managerin oder ich musste auch nicht irgendwie, ja, im Gegenteil. Also ich konnte einfach mich neu erfinden, in eine neue Community gehen, in eine Community gehen, das ist auf jeden Fall so ein Lernstep, ja, in eine Community gehen, die einem gut tut, wo man auch guckt, welche Werte habe ich, welche Werte habe ich für mich vielleicht auch neu definiert an dem Punkt, wo ich sage, jetzt reicht's. Um dann nach einer Community zu gucken, nach einer Gemeinschaft, egal was es ist, es kann auch eine Selbsthilfegruppe oder sonst irgendwie sein.
Genau,
Ein Sportverein, ja. Wo die Werte mit meinen zumindest hauptsächlich übereinstimmen. Ich mich gar nicht erst irgendwie behaupten muss.
Ja,
und dann sich einfach darauf einlassen, sich ganz viele Bücher anzuschauen, was kann mir etwas bringen, über mich selber zu erfahren. Und dann eben auch zu schauen, es gibt so viele Möglichkeiten heute, gerade auch über Social Media, gratis an irgendwelche Webinare
unendliche. Zu kommen. Unendliche Möglichkeiten.
Und dann entscheiden zu können, was ist das Angebot und an welchen Menschen kann ich mich vielleicht auch wenden? Ich meine, Andrea, du bist ja auch jemand, der gut zuhört, wie man merkt, jetzt schon eine Stunde, knapp über eine Stunde. Aber der auch helfen kann in dem, was du tust, ja. Ich meine, es gibt genug Coaches, die auch tatsächlich für Menschen mit Herausforderungen, wie ich sie hatte, oder wie ich sie vielleicht auch immer noch habe teilweise, eben Hilfe anbieten. Ja?
Absolut, klar.
Und wo man sich einfach auch mal selbst, Butter bei der Fische, ja, ich muss mir mal eingestehen, dass ich mir einfach helfen lassen sollte, damit ich die Zeit verschwende. Leute verschwenden nicht die Zeit. Ich habe so viele Jahre verschwendet. Alles hat seinen Sinn, warum ich heute hier so bin und warum ich alles so erlebt habe. So viele Dinge auch entschieden habe, damit ich wiederum anders helfen kann, anderen helfen kann, ja. ich sagen kann, ja, dass wenn jemand mir solche Dinge erzählt, kann ich sagen, ich weiß ganz genau, wovon du da redest. Ja, nicht nur privat, sondern auch beruflich. Selbstwert. Selbstwert ist das Wichtigste, wo der erste Schritt für mich ist, was ich jedem sage, hast du wirklich den Selbstwert? Bist du dir etwas wert? Bist du bereit zu lernen? Bist du offen, einfach gute Dinge geschehen zu lassen? Bist du dir das wert? Mhm. Auch vielleicht bestimmte Zeit oder auch Schmerzen, wenn man jetzt hier von Sportlern redet, ja, was ja auch gut ist und wichtig ist und alles dazu gehört. Also es, alles hat seinen Preis. Mhm. Und das ist nicht immer nur Geld. Bist du es dir wert, alles zu tun, damit es dir wirklich gut geht und du wirklich glücklich bist, ja?
Und das ist ein Prozess. Also du hast das super, super schön beschrieben. Und darum ging es mir auch, warum ich diesen Podcast mit dir machen wollte. Einfach um aufzuzeigen, dass es ein Prozess ist. Und dass man immer eine Wahl hat, das Ding umzudrehen. Ne? Also die Szene gerade so, das habe ich wirklich bildlich gesehen, wie du da vor diesem Fahrschulstopper da stehst und entschieden hast, so, und jetzt hier habe ich eine Phobie und jetzt suche ich die Lösung und jetzt gehe ich los. Und dass du auch ganz klar sagst, ja, aber ich muss mich natürlich auch drauf einlassen. Ne? Also das ist ja so das Größte, was ich ganz am Anfang schon mal sagte. Es gibt so viele Helfer da draußen, Helfersysteme, wo man wirklich Hilfe bekommt. Aber ich muss mich auch auf diese Hilfe einlassen können. Und das ist die größte Entscheidung, die du zu treffen hast. Lass dich drauf ein, weil dann ist alles andere möglich. Ne? Dann dürfen sich auch alle Selbstwert, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, alles, was mit Selbst quasi zu tun hat, dann dürfen die sich verändern. Und die Erlaubnis, sich zu geben, hey, jetzt darf es anders werden. Und du hast einmal so schön gesagt, ich habe mich neu erschaffen oder ich habe mich neu erfunden. Das ist ja letzten Endes genau, worum es geht. Die Vergangenheit kannst du ja nicht mehr ändern. Die ist passiert. Ne? Die kannst du erzählen, darüber kannst du sprechen, die kannst du verarbeiten, aber die kannst du nicht mehr umschreiben. Aber da vorne, da liegt ja die Zukunft. Ja. Und wie möchtest du da sein? Ne? Wie möchte Sally in 10 Jahren sein, in 20 Jahren sein? Also dir diese Vision, und ich weiß, du magst dieses Wort ja so gerne, ne? Also eine Vision zu kreieren von, wie möchte ich in Zukunft sein? Wie möchte ich denken, fühlen, handeln? Und wer will ich sein? Und das, behaupte ich, ist für jeden möglich, egal welche Geschichte er im Rucksack hat. Das ist eine Entscheidung. Ja.
Absolut, absolut. Das ist auch der wichtigste Punkt, weil du es gerade nochmal gesagt hast. Dieses immer in der Vergangenheit leben und immer wieder, und wie viele Menschen, wirklich hinterfragt euch selber immer, wenn ihr das hier hört. Worüber rede ich? Über gestern, über vorgestern, über letztes Jahr, über meine Kindheit oder weil meine Eltern mir das so beigebracht haben? Alles Bullshit. Sorry. Wirklich auf Englisch gesagt, es ist Bullshit. Weil man sich einfach in der Vergangenheit hält. Mhm. Ja, und nur die Supervision, die du von dir selber für morgen oder übermorgen oder für nächstes Jahr schaffst, die bringt dich eben wirklich auch in deine Zukunft. Ja, immer nach vorne gucken. Immer. Immer. Und einmal rekapitulieren und einmal loslassen lernen. Mhm, genau. Und einmal wirklich auch sagen, es ist okay. Es ist gut. Es ist vorbei.
Genau. Ja. Also ich mag das in der Arbeit total gerne, dass ich einmal in die Rückschau gehe, um zu gucken, okay, ich muss es einmal erkennen. Ne? Ich muss selber eine Antwort haben, weil mein Gehirn will verstehen. Das ist einfach so, wir Menschen wollen einfach antworten und wir wollen es verstehen. Die Zusammenhänge, die Ursache, einmal ein Verständnis haben. Okay, was ist passiert, warum ist es und wie, aber dann loslassen, zu sagen, okay, das ist passiert. Ich lasse das los und jetzt gucke ich, was mache ich damit und wo gehe ich hin und was sind meine nächsten Schritte. Das ist das auch so, wie ich auch arbeite. Und da bist du einfach wirklich jemand, wo ich sagen muss, ja, wow. Ne? Also da kann man sehen, hey, es geht doch. Ne? Also du bist ja, und das ist auch gut so, nicht im Detail auf alles eingegangen, aber das kann sich der Zuhörer, glaube ich, einfach ein bisschen vorstellen. Da sind Jahre gewesen, Jahre. Und die hast du trotzdem verpackt und du hast deinen Weg gemacht und du hast immer wieder neu entschieden für dich. Und jetzt hast du wieder entschieden, neu zu gucken. Und das ist es doch, was uns Menschen frei macht. Weil egal, welche Scheiße du auch erlebst, du bist immer frei und du kannst sie immer neu gestalten. Und dafür Mut zu schaffen, ne? Also das hat mich so fasziniert bei dir, wo ich sage so, wow, wie mutig sie ist. Also einfach auch jetzt die Dinge anzusprechen und das jetzt zu erzählen, auch in deiner Art, wie du es machst, auch mit deinem Podcast, so, ja, wow, das ist es, wo ich mitgehe und wo ich sage, so, dem muss man Raum geben und davon gibt es so viele Menschen draußen, wo ich denke, bitte, nehmt eure Stimme, nehmt eure Füße in die Hand und geht und redet und zeigt euch, weil es ist so wichtig und genau, das ist das, warum ich es einfach machen wollte und ich finde es super schön, wie du das machst und ich wünsche dir einfach auch weiterhin, rede darüber, mach anderen Menschen Mut, weil das brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die über ihre Geschichten reden und zeigen, hey, ich bin frei, es neu zu gestalten.
Also dazu möchte ich ganz kurz sagen, zum Abschluss vielleicht auch wirklich, es gibt ganz viele tolle Menschen, bisher mehr Frauen als Männer, die ich persönlich kenne, denen Ähnliches passiert ist, sowohl mit Gewalt als auch mit Missbrauch, die heute natürlich auch auf ähnlichen Fundamenten aufgebaut, sehr erfolgreich sind und auch ihre persönlichen Befindlichkeiten aufgearbeitet haben. Ja, also das, was geblieben ist, ist die Befindlichkeit, nicht falsch verstehen. Die heute bereit sind, darüber auch zu sprechen, um anderen zu zeigen. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn du sagst und mich auch so einlädst und aufforderst, rede darüber. Ich möchte nicht in dieses Jammertal rein. Ich möchte kein Mitleid, ich möchte nicht auch bewusst nicht weinen, während ich darüber rede. Ich möchte das Bewusstsein schaffen, dass Menschen, wie ich vorher war, vielleicht auch so sind, weil sie echt Mist erlebt haben. Und das muss nicht unbedingt das sein, was meine Geschichte ist. Und so geworden sind. Das heißt, reicht diesen Menschen einfach mal die Hand und versucht Zugang zu finden, warum ist er so extrem? Weil das ist immer ein Alarmzeichen, wenn jemand so total voll negativer Energie ist. Es muss der richtige Sender und Empfänger zusammenkommen, damit das auch funktioniert. Ja, auch das muss man akzeptieren. Da muss man, ist man vielleicht nicht richtig. Aber wir werden definitiv mit einer ganz fest, und wir beide hatten schon mal drüber geredet, ich möchte gerne für ein Publikum und auch mit einem Charity-Background ein Event auf die Beine stellen. Und das committe ich mich jetzt hier wirklich nach außen.
Yes.
Richtig. Als Commitment, um auch Menschen, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben, zu zeigen, das ist möglich, dass so etwas aus uns wird. Also dort eben auch sprechen werden und sich trauen, darüber zu sprechen und nicht nur für Menschen, die das selbst erlebt haben oder damit zu tun haben in der Familie oder Freundeskreis, so ein bisschen auch diese Scheu zu verlieren und wirklich auch die Ohren zu spitzen, auf welche Signale kann ich achten, aber auch, wie gehe ich mit jemandem wie mir um? Ja, wie gehst du mit mir um, wenn du weißt, ich wurde missbraucht? Ich möchte nicht, dass du anders mit mir umgehst. Das ist ein Teil meiner Geschichte. Das kann für einen Moment auch mal so Schock oder okay, muss ich jetzt erstmal selber mit umgehen lernen. Meine beste Freundin hat erst vor 6 Monaten davon erfahren. Die war in Tränen aufgelöst, die war total, weil ich ihr das nicht anvertraut habe. Aber ihr Umgang ist ganz wichtig, dass sie sich berappelt hat. Und ich habe das auch eingefordert. Ich habe gesagt, du musst es akzeptieren. Es ist nicht deine Sache. Es ist meine Sache. Und jetzt ist es so, dass du es weißt. Aber geh mit mir bitte jetzt nicht irgendwie um, dass du mich in so eine Schuldsituation bringst. Andere fragen mich, warum hast du nichts getan? Und das muss weg. Das möchte ich gerne bewirken, mit so einer, mit einer offenen Runde darüber zu sprechen und zu zeigen, Mut zu machen. Es gibt Wege, wie man in mein Alter kommt, ohne in der Ecke zu liegen und damit auch anderen vielleicht Mut zu geben, die selber einfach noch nicht die richtige Hilfe bekommen haben oder in sich auch nicht diesen Impuls gespürt haben, sich helfen zu lassen.
Da bin ich total bei dir. Also ich bin jemand, glaube ich, der, also ich liebe es, Menschen die Hand zu reichen. Ich habe jahrelang in der straffälligen Hilfe gearbeitet. Also ich frage immer nach, was ist deine Geschichte? Und Liebe ist der Schlüssel für alles und auch das, was du sagst. Halt, wenn ich jemanden liebe und ich höre von seiner Geschichte, höre ich ja nicht auf, ihn zu lieben. Und ich gehe weiter mit ihm um, weil ich einen liebevollen Umgang mit ihm habe. Und da dürfen wir Menschen auch einfach wieder immer mehr begreifen, dass wir einfach darauf achten, dass wir liebevoll miteinander sind und nicht irgendwie Schubladen denken und all Bewertungen und alles, was wir viel lieber machen, weil es uns näher ist, dass wir eher dahin kommen, wirklich aus offenem Herzen den Menschen zu begegnen, also in der Liebe, wie ich sie verstehe, halt wirklich jemandem die Hand zu reichen und zu fragen, hey, was ist los? Was ist deine Geschichte? Ne? Damit ich dich einfach noch mehr verstehen kann. Und dann bleibe ich an deiner Seite, auf jeden Fall. Liebe Sally, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für dein Vertrauen. Ich freue mich total, wenn wir da gemeinsam weiter an diesem Thema arbeiten, weil es mir einfach ein totales Herzensthema ist, da viel mehr noch viel mehr Bewusstsein zu erzeugen, dass es viel, viele Überlebende gibt, die da noch viel mehr für sich auch erreichen dürfen und können und das Bewusstsein einfach wirklich da nach vorne zu bringen. Und das Thema leider ist immer noch brandaktuell. Also das hört ja auch nicht auf, leider. Ne? Also das wird uns weiter begleiten und herausfordern und deshalb freue ich mich, dass wir da einfach weiter auch Hand in Hand gucken, wo die Reise hingeht, in dem schönen Wunsch, Menschen einfach zu dienen und Menschen helfen zu können. Ich danke dir von Herzen für heute. Ich schreibe aber auch, wenn jemand sagt so, hey, ne, vorhin, ich habe gehört, du bist ja auch Coach und du arbeitest ja auch. Ich schreibe auch deine Kontaktadresse hier mit runter, weil auch mit Sally, ihr könnt, ne, Sally Coach, Sally ist super in ihrer Arbeit. Ich habe da auch schon sehr profitieren dürfen. Du redest auch Tacheles, du nimmst wirklich jemanden an die Hand und was den Selbstwert angeht, da habe ich ja auch noch meine Lektion bei dir bekommen. Auf jeden Fall, also da hast du einfach auch Kapazität, du hast Know-how, da hast du dein Standing, also das ist wirklich großartig. Von daher auch den Kontakt zu dir, wenn jemand mit dir arbeiten möchte, von Herzen gerne. Mach das, ganz toll. Oder auch wenn jemand einfach nur zu deiner Geschichte, na, du bist auch offen, wenn jemand zu deiner Geschichte Fragen hat oder die dürfen dich auch ansprechen, hast du gesagt, du bist da, Kontaktadresse steht hier. Wenn jemand Trauma, Missbrauch, was auch immer, whatever, aufarbeiten möchte, hallo, ne, ihr braucht euch einfach nur melden. Hilfe ist da, ob bei mir oder bei anderen. Sagt einfach Bescheid. Sally hat das Schlusswort. Ich sage für heute schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Ist ein bisschen länger geworden, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder mit rein und ich freue mich einfach auf euch. Für heute sage ich Tschüss. Sally hat das Schlusswort. Lass uns einfach lieben. Bis bald, Sally.
Vielen, vielen Dank, Andrea. Ja, stell dich dann nicht hinter mich, sondern vor mich. Andrea ist die richtige Person für das Thema Aufarbeiten. ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin so in einem Gefühl von Dankbarkeit, dass ich auch dir einfach so über den Weg gelaufen bin, dass wir uns verbunden haben, dass wir Gott sei Dank nicht so weit auseinander wohnen und uns wirklich in echt kennengelernt haben. Und auch das was du mich und meinen Kopf bereicherst, einfach durch deine Denkweise, durch deine Podcasts. Das ist alles erst möglich, seit ich mich selbst dafür geöffnet habe. Und das möchte ich halt wirklich zum Abschluss nochmal sagen. Alles ist möglich und es liegt an uns. Und bitte verschwendet keine Zeit. Verschwendet keine Zeit, um aufzuarbeiten, um zu verarbeiten, um zu reden, um ehrlich zu euch selber zu sein. Und tut das, was euch gut tut. Werdet glücklich. Danke.
In diesem Sinne, alles Liebe für euch da draußen. Habt euch lieb. Ciao.